Gebet, wir dürfen alles bitten. Ich nehme einmal nur den 11. Vers aus Matthäus 6, die uns allen bekannte vierte Bitte des Vaterunsers. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das Vaterunser ist ja ein Lehrgebet. Wir sollen lernen, wie wir beten sollen. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten. Eine ganz wichtige Erkenntnis, das kommt gar nicht automatisch aus uns, das richtige Beten. Sondern wie man wirklich richtig betet, das muss man lernen. Und das kann man bei Jesus lernen. Und darum gibt er dieses Gebet als Lehrgebet. Dort können und sollen wir das Beten lernen. Und jetzt ist auch wichtig, die vierte Bitte erst beschäftigt sich mit dem Unseren. Das heißt, es geht auch beim Beten um die richtige Gewichtung. Dreimal dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und jetzt unser tägliches Brot. Das heißt, bei unserem Beten ist zunächst das Betsinhalt, was Gottes ist. Wir haben ja formuliert das letzte Mal, hineinbeten in Gottes Willen. Dass uns das wichtig ist, was für Gott entscheidend ist. Die richtige Gewichtung, Jesus sagt es ja einmal so, und da setzt er die Gewichte nicht nur fürs Beten, sondern für unser ganzes Leben. Trachtet am ersten, seine Gewichtung, am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das Übrige alles zufallen. Die Lebensgewichtung, unsere Ausrichtung, das, was uns wichtig ist, ist entscheidend. Trachtet am ersten, dass wir in unserem Verhältnis zu unserem Herrn, das, was ihm wichtig ist, das, was ihm entscheidend ist, das, was sein Tun ist, dass uns das bewegt. Das macht uns los von uns selber. Wir Menschen sind alle von unserer Art her, von Kind auf, die geborenen Egoisten. Wir sind uns selber ganz arg wichtig. Ich würde sogar das als Definition, als Erklärung dessen nehmen, was die Bibel Sünde nennt. Das heißt ganz einfach, ich bin mir selber ganz arg wichtig. Ich. Und dann kommt auch noch etwas anderes. Da sagt ja die Schlange zur Eva, dort setzt sie den Stachel, ihr werdet sein wie Gott. Jetzt seid ihr selber und dann gehen euch andere nichts mehr an. Du bist jetzt entscheidend. Du bist wichtig. Das Vaterunser lehrt uns die Wegwendung und die Hinwendung. Ist auch in der Zusammenfassung der Gebote so, du sollst dich lieben wie dich selbst, ist erster, zweiter Satz. Der erste Satz heißt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Das ist das vornehmste und erste Gebot. Das andere ist ihm zugeordnet. Du sollst dich lieben wie dich selbst. Deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Gewichtung, das ist das Entscheidende. Christen erkennt man an dem, das ist die entscheidende Lebenswendung bei Kindern Gottes, dass sie selber nicht mehr im Vordergrund stehen. Dann aber gilt, ich bin auch wichtig. Ganz gewiss, ich darf auch um das Meine bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen zum Vater kommen und um alles bitten. Deshalb heißt unsere erste Überschrift der fürsorgende Vater. Ich kann ja nur jemanden bitten, der auch gesagt hat, ich sorge für euch. Wir haben das letzte Mal schon dieses Wort Jesu vom Vater gehört. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Wir können kommen wie Kinder und alles vom Vater erbitten. Dabei erfasst uns ein Staunen. Gott gibt ja auch solchen, die ihn gar nicht bitten. Jesus sagt es einmal so in der Bergpredigt, er lässt seine Sonne aufgehen und die Sonne ist die Lebenskraft. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist der, der diese Welt der jeden einzelnen Menschen erhält. Er gibt auch solchen, die gar nicht bitten. Er hält auch deren Leben, gibt auch viel Segen. Dem David wird das manchmal sogar zur Anfechtung, wenn er betet im Psalm, warum geht es den Gottlosen so gut? Das liegt uns ja oft vor Augen. Wie Menschen, die überhaupt nicht nach Gott fragen, eine Überfülle an Gütern und Haben haben. Das kann schon zur Anfechtung werden, das kann einen schon umtreiben. Ein Satz dazu, es liegt kein Segen darauf. Es liegt kein Segen darauf. Wo es nicht mit Danksagung empfangen wird und erbeten ist. Es liegt kein Segen darauf. Auf allem Haben, auf allem Besitzen. Wir haben die Anschauung jeden Tag hautnah. Wir sind ja eines der reichsten Länder der Erde überhaupt. Sind wir auch eine zufriedene Gesellschaft? Schlimm, schlimm. Es liegt kein Segen darauf. Noch einmal von dieser Frau erzählen, Lakshmi, Glück heißt ihr Name, wie sie da stand. Und ich habe sie willkürlich angesprochen, woher kommst du? Und sie hat dann erzählt von einem kleinen Dorf. Jeden Tag arbeitet sie als Kuli mit ihrem Mann auf dem Feld. Ich habe dann nach dem Lohn gefragt. Am Abend bekommen sie nach 10 Stunden harter Arbeit 10 Rupien ausbezahlt. Ist nach heutigem Wechselkurs 5 Pfennig pro Stunde. 50 Pfennig. Sie war nicht irgendwie beschwingt oder so. Sie hat gesagt, sie ist schon schwer. Ich habe sie dann gefragt, ja, kann man denn mit dem leben? Dann hat sie gesagt, ja, eigentlich nicht, aber solange wir schaffen, gibt uns der Kaufmann Kredit. Und dann hat sie so ein bisschen verschmitzt gelächelt und hat gesagt, ich denke nicht, dass er das alles zurückbekommt. Und dann ist richtig aus ihr rausgebrochen. Sie hat gesagt, weißt du, wenn wir bei Jesus sind, dann sind wir alle schuldenlos. Das ist auch eine kindliche Lebenseinstellung. Aber sie war überhaupt nicht betrübt oder so. Ein zufriedener Mensch, trotzdem sie weit unter der Armutsgrenze lebt. Wie sieht das bei uns aus? Wir können das auf Schritt und Tritt beobachten. Es liegt kein Segen darauf. Auf den vielen Gütern, die die Menschen haben, wenn es nicht von dem, der gibt, erbeten und mit Danksagung empfangen ist. Deshalb lehrt uns Jesus diese Bitte, unser tägliches Brot. Unter Brot ist jetzt alles zusammengefasst, was zum äußeren Leben nötig ist. Einer hat gut angemerkt zu dem, Jesus sagt nicht unseren täglichen Kuchen, er meint Brot. Das, was wir wirklich brauchen. Luther hat das in der Erklärung zum Glaubensartikel wunderbar zusammengefasst, wenn er sagt, der gibt uns Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter beschert. Mich mit allem, was Not tut, für Leib und Leben reichlich und täglich versorgt. Das gehört alles zu diesem Begriff Brot. Da gehört auch dazu Gesundheit, zu unserem täglichen Brot. Da gehört die Entfaltung unserer Begabungen dazu. Da gehören unser Beruf dazu, die Familie, die intakten Beziehungen. Da gehört der äußere Friede dazu. Da gehört die staatliche Ordnung dazu, dass Leben möglich ist. Da gehört das Wetter dazu. Gehört alles zum täglichen Brot. Das, was unser Leben täglich erhält, das ist gemeint. Wir dürfen Gott um alles bitten. Ich bin einmal aufgegangen, wir hatten im Bengelhaus einen Gebetskreis. Zu nachtschlafender Zeit, morgens um 6, kamen wir zusammen und dann war einer unserer Studenten, dessen Vater hat einen Bauernhof, der Tropen im Badischen. Dann hat er in einem Morgen gesagt, gestern hat mich mein Vater angerufen, hat gesagt, du, unsere Rüben haben die schwarze Krankheit. Ich weiß nicht, was das ist, also jedenfalls die kleinen Rübenpflanzen, da wurden die Blätter alle schwarz. Nun hat er gesagt, jetzt lasst uns doch beten, dass die Rüben wieder gesund werden. Ich habe mir gesagt, kann man wirklich für Angerscher beten? Doch, unser tägliches Brot. Und so haben wir eine Woche lang für den Rübenacker dort im Badischen gebetet. Ich muss gestehen, ich habe mich nachher nicht erkundigt. Schade, ja. Wir dürfen um alles bitten, mit allem kommen. Ich habe im Büchlein die Geschichte drin von dieser Frau. Sie hat über den Text gepredigt und dann fährt sie morgens mit dem Auto, das heißt, sie will wegfahren. Sie hat alles eingeladen und der Autoschlüssel ist weg, der steckt nicht. Sie sucht in allen Taschen, schaut rein ans Brett, nichts da. Und schließlich nimmt sie dann den Ersatzschlüssel und fährt weg. Und dann kam mir das, jetzt habe ich überall gesucht und mich schwarz und blau geärgert. Ich sollte doch bitten, ich darf doch um alles bitten. Und sie betet im Auto, Herr, der Schlüssel ist weg. Ich brauche den Schlüssel dringlich. Da sind ja auch all die anderen da. Und wie sie betet, sieht sie plötzlich vor ihrem inneren Auge ihren Hof und da liegt der Schlüssel. Und als sie heimkommt und fährt vor die Haustür, genau da liegt der Schlüssel. Sie hatte ihn beim Einpacken aufs Autodach gelegt. Und dann war sie weggefahren und er war runtergefallen. Ich darf um alles bitten. Kam der Thomas heim von der Jungscha, vollständig aufgelöst in Tränen. Er hat seine Zahnspange verloren. Da hat er eine Süßigkeit gekriegt von einem und dann hat er die rausgenommen und geschlenkert, jetzt war sie weg. Da hat die ganze Jungscha gesucht, die Leiter hatten sogar noch das Auto geholt und es ausgeleuchtet, weil es Nacht war. Und dann sagt meine Frau zu ihm, ja Thomas, hast du auch gebetet dafür? Ja, hat er gesagt, ganz arg oft, ist nichts passiert. Dann hat er gesagt, jetzt bet du mit. Das hat noch mehr Kraft. Meine Frau, die war sich da unsicher, ob das eine rechte Theologie ist und alles. Und dann fiel ihr das Wort ein, wo zwei bitten, um was sie eins werden. Das soll ihnen gegeben werden. Und dann hat sie gesagt, gut, Thomas, wir beten. Herr Jesus, lass den Thomas wieder die Zahnspange finden. Dann ist der Kleine beruhigt eingeschlafen. Am nächsten Morgen nach der Schule ging er an den Platz, wo sie da in der Jungschar geketzt hatten, und war kaum da, da lag die Zahnspange. Da sie aufgehoben ist, heimgekommen und gesagt, siehst du, Mama, doppelt hilft doch besser. Wir dürfen um alles bitten. Wie gibt denn Gott unser täglich Brot? Wie gibt er das? Mich hat als Kind immer dieses Bild vom Schlaraffenland fasziniert. Stoll, da liegt er auf der grünen Wiese, schon richtig einen Kugelbauch, hat den Mund offen und die gebratenen Tauben fliegen rein, er muss nur noch kauen. Vielleicht ist schon vorbehandelt. Wie gibt Gott unser tägliches Brot? Er gibt es zunächst einmal, wir dürfen arbeiten. Seine ganz große Gabe Gottes. Wir dürfen arbeiten. Das ist kein Zwangswort. Manche Wirtschaft habe ich den Spruch hängen sehen, wer Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Der Arbeit macht Spaß und Spaß machen wir nicht. Arbeit ist ein ganz großes Geschenk Gottes. 6 Tage sollst du arbeiten. Da gibt er uns die Ermöglichung zum Leben. Wir könnten so sagen, Gott liefert uns die Grundausstattung zum Leben. Nämlich die Fruchtbarkeit der Erde und unser persönliches Können, unsere Gesundheit, unsere Kraft. So gibt er uns unser tägliches Brot. Wir dürfen uns das erarbeiten. Doch noch einmal gilt, ohne seinen Segen kommt nichts raus. Ohne seinen Segen kommt nichts raus. Wo der Herr nicht das Haus baut, heißt es mal im Psalm, glaube 127, da arbeiten umsonst die daran bauen. Das ist die Überschrift über das Leben des natürlichen Menschen. Umsonst heißt übrigens im Hebräischen, Chebel, den haben wir als Namen, das gibt Adam und Eva ihrem Sohn Abel. Auf Deutsch übersetzt Chebel, Hauch vergehen. Da ist alle Arbeit nur Arbeit auf Vergehen. Umsonst kommt nichts raus dabei. Deswegen schließt dieser Psalm, den Seinen gibt's der Herr, und das erinnert jetzt verdächtig an Schlaraffenland, den Seinen gibt's der Herr, wie? Im Schlaf. So heißt es im Urtext nicht, sondern den Seinen gibt's der Herr staunend. Das gleiche Wort steht dem anderen Psalm, wenn der Herr die Gefangenen zieh uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Nein, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf, das meint, er gibt's uns so, dass wir nur staunen können, was rauskommt. Wisst ihr, das ist so, das sagt mir eine Frau, ich könnte eigentlich gar nichts geben, aber ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich gebe für die Reich Gottes Arbeit, umso mehr reicht's mir. Das ist es, den Seinen gibt's der Herr staunend. Oder wie es diese ganz einfache biblische Geschichte uns ja nahe bringt, als der Elia zu der Witwe in Zarpath sagt, gut, jetzt back dieses Brot und dann gib mir zu essen. Das ist eine unverschämte Forderung. Die arme Witwe wird hier ausgebeutet samt ihrem Sohn und damit sich der den Bauch vollschlägt. Und sie tut, dass sie gibt. Und dann ward das Mehl und das Öl nicht alle. Den Seinen gibt's der Herr staunend. staunend. Dass wir nur immer wieder staunen können, sagen, Herr, ich begreif's nicht. Aber du versorgst mich reichlich und täglich. Ich lebe von dem. Also ohne seinen Segen kommt nichts heraus und zweitens, wir tun gut daran, nicht alle Kraft dafür einzusetzen. Nicht alle Kraft. Jesus weist uns darauf hin, da gibt's eine Rangfolge. Trachtet am ersten und dann wird euch das Übrige alles zufallen. Das ist ein herrliches Bild. Es wird nämlich wörtlich übersetzt, heißt es, das Übrige wird obendrauf getan. Dies so, ich gehe zum Metzger und sage, ich möchte gern 200 Gramm Schinkenwurst geschnitten und die Metzgerfrau schneidet das und dann sagt sie, jetzt lege ich Ihnen den Zipfel noch drauf, das kann ich nicht mehr verkaufen, schenke ich Ihnen. Genau so macht's Gott. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und das, was du alles auch noch brauchst, er tut's obendrauf umsonst. Darum sagt Jesus, und das ist die Ausführung ja dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Ihr sollt nicht sorgen und sagen, euch ständig mit dem beschäftigen, wie im täglichen Brot. Was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Euer himmlischer Vater weiß und er gibt's. Wir machen, darf ich es einmal so sagen, wir machen auch als Christen so wenig Erfahrungen der äußeren Hilfe Gottes, weil wir uns so viel abgesichert haben. Wenn ihr das Gesangbuch durchblättert, ich nehme an, bei der neuen Auflage kommt es nicht mehr, da sind Bittlieder gegen den Hagel oder gegen Feuer oder so drin, brauchen wir nicht mehr. Wir haben die württembergische Hagel- und Feuerversicherung. Brauchen wir nicht mehr singen. Die springt da sofort ein. Das ist unsere Mentalität geworden. Wir brauchen eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, die allermeisten unter uns brauchen diese Bitte eigentlich gar nicht zu beten. Denn wir haben genug zum Leben, wir haben übergenug. Wir haben übergenug. Wir machen so wenig Erfahrungen mehr von dieser konkreten täglichen Hilfe Gottes, weil wir zu viel haben. Müssen wir uns auch einmal prüfen. Das ist was anderes. Wir kommen nach Moskau damals und dann lädt uns unsere Straßenmissionarin, die Dosova, die Schirinai, lädt uns ein in ihre Wohnung und war immerhin 5 Personen. Das heißt, Wohnung ist zu viel gesagt. Sie hat ein Zimmer in einer großen Wohnung. Und wir kommen abends ziemlich ausgehungert. Moskau, da gab es wenig zu essen. Kriegt man nicht mal was im Hotel. Und die hatte den Tisch herrlich gedeckt. Da gab's also Früchte, Obst und Gemüse und hatte ganz arg viel vorbereitet. Wir haben kräftig gegessen, gelobt und gedankt. Und dann sagt sie nachher, schon nebenbei hat sie das erzählt, stellt sie uns ein Mädchen vor, ihre Nichte, sagt, die ist heute gekommen. Und dann sagt sie, wisst ihr, bis vor 2 Stunden habe ich überhaupt nichts im Haus gehabt. Es gab ja nichts. Ich habe in Moskau viele Frauen gesehen damals, die haben Brennnessel gepflückt. Das Gemüse zum Kochen. Und dann hat sie gesagt, und ich habe gesagt, Herr Jesus, du weißt, ich habe für heute Abend die 5 eingeladen. Die haben auch nicht viel gegessen, sie hat es wohl gewusst. Und dann kam ihre Nichte, die kam aus, ich glaube aus dem Kaukasus und hat einen ganzen Sack voll Lebensmittel mitgebracht. Hat sie gesagt, und jetzt haben wir zu essen. Der Herr Jesus hat sie rechtzeitig geschickt. Das sind tägliche Erfahrungen, tägliche Erfahrungen. Die Älteren unter uns wissen das, wie das war, besonders in den kargen Jahren nach dem Krieg. Da hat man auch ganz anders gebetet. Ganz anders gebetet. Ich lasse mir es oft von älteren Leuten erzählen. Ich weiß noch einmal, als kleiner Bub, das muss zu Anfang der 50er Jahre gewesen sein, da war mal bei uns in der Familie ganz arg gedrückte Stimmung. Ich habe zunächst gar nicht mitbekommen, was da los war. Und dann habe ich so aus den besorgten Gesprächen der Eltern gehört, mein Vater war mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und hatte den Geldbeutel in der Tasche gehabt. Und er war beim Fahrradfahren rausgerutscht und jetzt war er mit 20 Mark weg. Es war ganz arg schwierig für die Familie. Und dann sind wir zusammengesessen und dann hat er gebeten, hat gesagt, Herr, wir brauchen diese 20 Mark. Es geht sonst bei uns äußerlich so nicht weiter. Ich bitte dich darum, lass mich den Geldbeutel wiederfinden. Und dann ist er nochmal gegangen, hat gesucht und hat ihn gefunden. Wisst ihr, dieses tägliche Erbitten dessen, was wir zum Leben nötig haben, und dann die Erfahrung machen, der Herr sorgt wirklich dafür, wirklich. Ich habe das gemacht in den Jahren, es ist nun 3 Jahre her, als ich so große Bandscheibenbeschwerden hatte und ja nicht wusste, ob ich überhaupt am nächsten Tag, am Sonntag, auf die Kanzel komme. Ich musste eigentlich ständig bitten von Tag zu Tag, morgens, wenn ich aufgestanden bin, Herr Jesus, so wie mir's ist. Ich kann heute keinen Schritt tun. Ich könnte jetzt heulen vor Schmerzen, jetzt bitte ich dich. Jeden Schritt und jeden Tritt geh du, lieber Heiland, mit. Das sind Erfahrungen, die prägen unseren Glauben, die machen ihn lebendig und kindlich. Da wird er nicht so fern, so vergeistigt. Er gibt. Und er gibt durch gegenseitige helfende Liebe. Das ist das Zweite. Er gibt durch unsere Arbeit. Und er gibt durch gegenseitig helfende Liebe. 1. Johannes 3,17. Wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und hilft ihm nicht, der ist nicht aus Gott. Wir sind zu dieser gegenseitigen helfenden Liebe angehalten. Das kennzeichnet die Christen. Dadurch fand die Gemeinde in Jerusalem bei den Menschen Gnade. Das heißt, die haben diese Gemeinde beobachtet. Sie hatten alles gemeinsam und teilten untereinander aus, je nachdem einer Not hatte. Auch das haben wir weithin verlernt. Dieses Miteinander und untereinander teilen. Und jetzt meine ich beim täglichen Brot. Wir brauchen es gar nicht mehr, weil in der Regel jeder genug hat. Wir erleben das in ganz anderer Weise in Indien, wo dieses Teilen Bestandteil des täglichen Lebens, auch des Sonntags, ist in besonderer Weise. Es gibt keinen Gottesdienst, den wir irgendwo, wenn es im hintersten Dschungeldorf ist, den wir halten, ohne dass wir gemeinsam essen. Da bringt jeder mit, was er hat, und dann wird geteilt. Der fürsorgende Vater. Gott ist bereit, dass wir das wieder ganz direkt so sehen und annehmen, alles, alles in unserem Leben in die Hand zu nehmen und zu geben. Wir brauchen nur zu bitten. er hilft. Seine ganz große Verheißung, bittet, so wird euch gegeben. Und das gilt von der Zahnspange bis zu den Rückenschmerzen. Alles, was zum täglichen Leben nötig ist. Gott hat es einmal Israel gelehrt. 40 Jahre lang zog das Volk durch die Wüste. Und der Herr hat sie täglich und reichlich versorgt. Es waren herrliche Zeiten für Hausfrauen. 40 Jahre lang musste sich keine israelische Hausfrau überlegen, was koche ich morgen. Absolut nicht. War vorgesorgt. Gott war sogar so, als sie nach einiger Zeit gesagt haben, immer dieses herrliche Manna, aber langsam wird es zu viel. Dann ließ er Wachteln kommen. Da hat er seine Fürsorge, hat es Israel eingetrichtert durch diese Jahre. Ich bin bereit, euch zu geben und euch zu versorgen. Das war jeden Morgen eine neue Lektion. Gott ist treu und er gibt. Der fürsorgende Vater. Jesus lehrt uns das. Ihr dürft um alles bitten und dürft gewiss sein, er wird euch durchhelfen. Jetzt machen wir eine zweite Überschrift. Das unnötige Sorgen. Erstens der fürsorgende Vater, zweitens das unnötige Sorgen. Unser tägliches Brot, gib uns heute, übersetzt Luther, wörtlich steht hier das jetzt Nötige. Das, was jetzt nötig ist, das ist auch eine Mengenangabe. So übersetzt Luther im Sinn schon richtig, tägliches Brot. Das, was du jetzt nötig hast, das hat Gott Israel auch gezeigt. Das Manna war für jeden Tag neu. Wenn nun einer gesagt hat, ich möchte doch nicht jeden Morgen aufstehen, schon bei Sonnenaufgang und Manna sammeln, heute sammle ich für die nächsten 4 Tage, dann war es verdorben. Für jeden Tag das jetzt Nötige hat er gegeben. Mit einer Ausnahme. Am Freitag hat es für 2 Tage gehalten, weil am Sabbat braucht man gar nicht zusammen. Das, was jetzt nötig ist, das ist ja eine der eindrücklichsten Geschichten, wie dieser Mann dann schließlich nach all seiner Mühe und all seinem Konzept, das er aufgestellt hat, zum Ergebnis kommt, nun, liebe Seele, iss und trink. Du hast einen Vorrat auf viele Jahre. Und Jesus nennt ihn Narr. Du Narr. Das ist eine schwere Aussage. Das ist nicht in dem Sinn zu verstehen, du bist töricht, sondern es heißt ja, der Bergpredigt, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Das ist die schwerste Beleidigung. Du, der du lebensunwert bist. Das ist gemeint. Und so nennt ihn Jesus. Wer da alles hineinsteckt, so wie er, der hat sein Leben ganz grundsätzlich verfehlt. Das tun heute 90% aller Menschen in unserem Land. Dass sie versuchen, mit allen Kräften einen Vorrat auf viele Jahre anzulegen. Wir haben auch nichts gelernt. Das hört man so als Geschichten nach dem Ersten Weltkrieg. Der Vorrat auf viele Jahre war in wenigen Tagen weg. Mit der Inflation. Und zwar noch einmal so. Nach dem Zweiten Weltkrieg, der Vorrat, den man angesammelt hatte auf viele Jahre, mit einem Schlag war er weg und jeder hat mit 40 oder wie viel Mark? Wie viel? 40 neue Mark angefangen jeder. Wir lernen da nicht draus. Das hat eine ganz große, faszinierende Kraft für uns, dass wir denken, wir könnten uns selber sichern. Der Vorrat auf viele Jahre, Jesus lehrt uns zu bitten, das, was für heute, für jetzt nötig ist, das gib mir. So ist ja auch bei einem Kind. Ein Kind ist jeden Tag abhängig von den Eltern. Und wir sind Kinder Gottes. Wir sind schon gerufen zu einer Vorsorge. Aber wir sind gewarnt von den unnötigen Sorgen. Unnötige Sorgen, das, was ich nicht tun kann. Und der Petrus schreibt ja, dass dann einmal alle eure Sorgen werfet auf ihn. Da steht ein herrliches Wort, das heißt nämlich übersetzt ganz wörtlich eure Kopfdrehungen. Alles das sind gefährliche, unnötige, krankmachende Sorgen, die Kopfdrehungen bleiben. Das, was ich aber, wenn mir sich's mir im Kopf dreht, mit den Händen oder sonst irgendwie erledigen kann, das ist ja keine Sorge mehr, dann ist Vorsorge. Also das ist keine unnötige Kopfdrehung, wenn eine Hausfrau überlegt am Dienstag, was mache ich denn für einen Speiseplan in dieser Woche, ich kaufe jetzt einmal richtig ein. Das dreht sich im Kopf, manchmal wird sie schier irre dabei, aber sie kann das ja wegbringen, indem sie einkauft und einen Zettel schreibt. So, jetzt habe ich's da. Aber wenn sie so vorsorgt und sagt, Mensch, jetzt haben wir 1995, ob 97 noch genug Obst gibt, jetzt kaufe ich mal ein und dünst das alles ein und mach das alles ein, die ist unnötig. Die Kopfdrehungen. Kommt eine Frau zu mir, die sieht wirklich abgehärmt und kaputt aus und sagt, ich kann seit Wochen nicht mehr schlafen. Ja, sag ich, warum nicht? Er sagt sie, meine Tochter hat den Führerschein gemacht. Und jetzt liege ich immer da und sehe schreckliche Bilder vor mir. Das zerknautschte Auto und sie in einer Blutlache daneben. Ich kann nicht mehr schlafen. Ja, sage ich, da gibt's nun zwei Möglichkeiten. Und es gibt sogar drei. Die erste Möglichkeit ist, sie nehmen ihr den Autoschlüssel weg. Müssen sie keine Angst mehr haben. Nehmen sie ihr den Autoschlüssel weg. Dann können Sie nicht mehr fahren, dann müssen Sie keine Sorgen haben. Die zweite Möglichkeit ist, Sie fahren immer mit. Dann sind Sie gleich beim Unfall am Ort des Geschehens und können helfend eingreifen, sofern Sie noch fähig sind dazu. Sie müssen sich nicht absorgen im Bett. Und die dritte Möglichkeit ist, Sie machen es, wie der Petrus sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Sie sagen, Herr Jesus, meine Tochter hat den Führerschein. Und ist heutzutage eine gefährliche Sache. Ich befehle sie dir an. Jetzt können Sie wählen, welche von den drei Möglichkeiten Sie nehmen wollen. Das sind Kopfdrehungen. Ich weiß, und ihr wisst das alle, dass das schwer ist, das wegzuwerfen. Schwer wegzuwerfen. Das muss man immer wieder einüben. Aber was haben wir so unendlich viele Kopfdrehungen? Die Frau, die täglich vor dem Spiegel steht und da drückt und sucht und den Knoten, ist er da oder ist er nicht da? Das macht sie psychisch kaputt. Es gibt heute ganz arg viele Frauen, die leiden unter einer Krebsangst. Und ich habe jetzt schon einmal die Theorie gehört, aber das weiß ich nicht, ob das so stimmt, je größer diese Angst, umso anfälliger für die Krankheit. Kopfdrehungen haben Auswirkungen. Psychisch belastet es einen zumindest. Es ist nichts gegen eine gesunde und richtige Vorsorge einzuwenden. Aber wenn sich das steigert zum Kopfdrehen, wenn ich es nicht mehr rausbringe, dann wird's gefährlich. Dann wird's gefährlich. Ist genau wie der Mann. Sah aus immer so wie das blühende Leben und jetzt, der wird richtig verhärmt und ich frage ihn einmal, was ist eigentlich los mit dir? Was hast du? Er sagt, ich komme ganz runter, körperlich und seelisch. Ich habe Angst, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Er sagt, ich besteht berechtigter Anlass dazu. Und er fragt mal die Situation in seiner Firma und so wie er mir schildert, ist absolut kein Anlass dazu da. Aber das kann sich ganz schnell in Kopfdrehungen verwandeln und ich krieg's nicht mehr raus. Der Sorgengeist ist nie vom Geist Gottes. Der Sorgengeist ist immer der Ungeist. Immer. Das unnötige Sorgen. Jesus nimmt ja dieses herrliche Beispiel, sehe die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Das wäre ja auch echt ein komischer Spatz, der da in der Dachrinne sitzt am Bauernhof und vor sich hinzirpt und klagt, jetzt ist schon 7 Uhr, der Bauer ist immer noch nicht aufgestanden. Heute ist doch so schönes Wetter. Wenn der doch nur sehen werde, ich kriege gar nichts zum Picken. Da kann der Spatz überhaupt nichts machen. Das ist nicht seine Sache. Das ist nicht seine Sache. Dass wir unterscheiden lernen in unserem Leben, was ist unsere Sache, wo kann ich was tun und was ist Gottes Sache. Was ist Gottes Sache? Was kann allein er tun? Jesus sagt sogar so weit, und da geht es um die Frage der Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Es ist keiner unter euch, der seinem Leben auch nur eine Spanne dazusetzen könnte, obwohl er viel darum sorget. Und das ist ja heute so. Das ist eine der größten Sorgen unserer Mitmenschen. Die Gesundheitssorge. Ich muss immer ein wenig grinsen, wenn man das Sonntagmorgens unterwegs ist, zu einem auswärtigen Dienst, hat da trimmt's und trappt's und klopft's und radelt's und das muss man ganz vorsichtig fahren, wenn ich da durch ein Schönbuch fahre, aus allen Ecken springt einer, das ist kein Hirsch, das sind die Jogger. In die Jogger, da findet ein ganz neuer Gottesdienst statt. Der Gottesdienst für den Gesundheitsgötzen. Ich denke es fast jeden Sonntag, wenn ich auf den Guggenlein rauffahre, und da ist 21:45 oder 21:50 fahre ich hoch zum Gottesdienst. Wie oft habe ich gehört, in wie vielen Häusern, mir tätet ja in die Kirche kommen, aber 21:30 ist ja auch menschliche Zeit. Besonders sonntags. Vom Hallenbad, ja, da könnt kein Maus mehr durch. Alles zu. Das sind mehr Menschen als in der Kirche. Das ist unser dritter Gottesdienst in Dettingen. Der wird im Hallenbad gefeiert, aber nicht in der Anbetung Gottes, sondern für den Gesundheitsgötzen. Da wird ungeheuer viel gesorgt. Und ich kann doch im Tiefsten nichts machen. Das heißt nicht, dass wir unseren Körper verkommen lassen. Das heißt nicht, des Leibes wartet, pflegt ihn, sagt der Apostel, doch nicht so, dass ihr ihm verfallet. Was das Unsere ist, tun und vertrauen zu ihm, was das Seine ist. Jeder von uns weiß, wie schnell das geht, dass wir in Kopfdrehungen hineinkommen. Und das ist immer das Anzeichen dafür. Jetzt hat mich der Sorgengeist, der Ungeist gepackt und will mich aus dem Vertrauensverhältnis zu meinem Herrn lösen. Da setzt er oft an. Da will er mich herausziehen. Ich sage noch einmal das Beispiel. Wenn ich heimkäme, meine Kinder sitzen um den Tisch ganz sorgenvoll und ich frage, was ist denn aber los? Sie sagen, ja, wir haben gerade drüber nachgedacht, ob du auch nächste Woche noch genug verdienst, dass wir zum Leben haben. Dann wird zunächst lachen und sagen, Kinder, seid dumm. Es geht euch nichts an, das ist meine Sache. Kommt, geht wieder. Spielt. Komme ich am nächsten Tag, da sitzen die Kram zur Furcht am Tisch. Da sage ich, was ist denn aber los? Ja, uns treibt das fürchterlich um, ob du uns auch wirklich unterhalten kannst. Ob genug zum Essen da ist. Hört ich ihn schon wenig sauer und sage, Kinder, aber jetzt reicht's. Das geht euch nichts an. Dafür sorge ich. Und wenn es am dritten Tag wieder ist, sie sagen, also wir kriegen den Gedanken nicht los, wisst ihr, dann merke ich, sie misstrauen mir. Sie haben kein Vertrauen mehr zu mir. Unsere Kopfdrehungen, unser so viele Sorgen ist eine Misstrauenserklärung an Gott. Ist eine Misstrauenserklärung an Gott. Wenn Jesus uns beten lehrt, unser tägliches Brot, das, was für heute nötig ist, das gib uns auch, dann gibt er dazu die Zusage, ihr habt die Erhörungsgewissheit, er wird geben. Er wird geben. Manchmal nicht unbedingt so, wie ihr denkt, das recht ist, aber so, dass es euch zum Segen wird. Das gilt bis hin zu dem, kam mal in einen Jugendkreis, war am Anfang Gebetskreis, und da haben sie alle für die Marion gebetet, dass sie morgen gut durch die Prüfung kommt. Ist ja erfreulich, wenn man so bittet. Ich habe dann nur gesagt zu ihnen, weil da war auch das Thema Gebet, seid ihr eigentlich alles so sicher, dass das das Beste für die Marion ist, dass sie durch die Prüfung kommt? Könnte es nicht auch anders sein? Unser Beten steht nie unter dem Vorzeichen des Erzwingens, sondern dass du mir das jetzt für mich Nötige gibst, ist wichtig. Wir wissen oft sehr genau, was für uns richtig ist. Wir denken zu wissen, aber es ist nicht das jetzt für uns Nötige. Das ist nicht. Oft ist das jetzt für uns Nötige auch etwas, was wir uns gar nicht so gern erbitten würden. Ich stand im Abitur, da haben viele mitgebetet. Und dann kamen die Noten, ich war gewählt als Sprecher der Abitursklassen. Dann kam der Lehrer auf mich zu und hat gesagt, sei so gut und hol die und die und die. Ich habe gewusst, das sind die Namen derer, die nicht bestanden haben. Und dann schaut er mich an und sagt, und du musst auch mitkommen. Wisst ihr, für mich ist da eine Welt zusammengebrochen. Dass das für mich das jetzt Nötige sein soll. Ich habe ja gewusst, dass ich in zwei Fächern in Physik und Mathe keine Chance habe. Das habe ich von vornherein gewusst. Aber die Lehrer haben mir so geholfen. Der Mathelehrer hat mir immer 4 gegeben, egal welche Note ich geschrieben habe. Und hat immer gesagt, Grimmer, zum Opferzählen reicht's. Aber im Abitur hat's nicht gereicht. Da ging's nicht nur ums Opferzählen. Ich weiß noch, ich habe damals mit Gott gehadert und habe gesagt, Herr, alles, was recht ist, alles, was recht ist. Ich wollte ja das Abitur nicht machen, damit ich gebildet bin oder irgendetwas. Ich will es nur machen, weil ich Pfarrer werden will. Und du hast von klein auf das in mich hineingelegt und jetzt so, jetzt so. Ich bin damals den Schwarzwald gefahren zu einer befreundeten Familie da bei St. Georgen. Ich bin eine Woche lang Tag für Tag durch den Wald fast wie blind gestolpert und habe gesagt, Herr, so nicht. Und es war das für mich Nötige. Ich konnte das in diesen Jahren, wo ich dann im Bengelhaus war, was war das für eine Hilfe, dass ich gewusst habe, wie es einem zumut ist, wenn er durch eine Prüfung fliegt. Wie konnte ich da mit den Studenten reden? Unser tägliches Brot, das, was für mich jetzt nötig ist, Brüder und Schwestern, ist keine einfache Bitte. Keine einfache Bitte. Denn ich liefere mich ihm damit auch aus. Jetzt tu an mir das, was heute nötig ist an mir. Und da sticht mir mein Herr manchen Star. Manchen Star. Im einfachen Beispiel zu sagen, die Kinder verziehen das Gesicht fürchterlich schon wieder Spinat. Aus dem Kleinen, das ist seine Leibspeise, der ist da völlig anders gepolt. Und dann sagt meine Frau, was heißt schon wieder? Es war doch im letzten Monat, aber ihr müsst Spinat essen, das gehört dazu, ist etwas vom Gesündesten. Braucht ihr, ganz dringlich. Je älter sie werden, umso bessere Argumente haben sie, warum man das nicht braucht. Aber so ist oft auch in unserem Verhältnis zum Herrn, dass ich sage, Herr, warum braucht's das jetzt? Warum das jetzt? Ich habe das ja mal aufgeschrieben, wie das mit dem Thomas war. Ich möchte es noch mal ganz kurz erzählen. Morgens Predigt war der Sonntag Rogade. Da habe ich gepredigt über diese Kopfdrängen, habe gesagt, so ist bei uns gerade auch. Der Thomas, der war damals 6 oder 7, lernt gerade Fahrrad fahren. Meine Frau, bei jedem Signalhorn, das sie hört, da kommt sie schon fast außer sich, weil der ist ein Raser. Da habe ich auch zu ihr gesagt, entweder wir nehmen das Fahrrad weg oder wir sagen, Herr Jesus, der Thomas lernt Fahrrad fahren, das ist eine Gefahr für ihn und Dettingen, wir bitten dich, behüte ihn. Und so haben wir es gemacht und das habe ich als Predigtbeispiel genommen. Und dann saßen wir am Nachmittag dieses Sonntags im Pfarrgarten, waren noch einige dabei und dann plötzlich kommt einer gesprungen und sagt, der Thomas ist verunglückt. Da ist er die Straße vorgefahren. Und auf ein Auto drauf, oder drunter, was weiß ich. Jedenfalls war der Fuß kaputt und er war in einem schweren Schock. Es war geschwind eine äußerst zugespitzte Situation. Da bin ich auch da gesessen und habe gedacht, so, das ist jetzt der Kommentar zur Predigt heute Morgen. Herr, war das jetzt nötig, mich bloßzustellen vor der ganzen Gemeinde? Und war es für den Thomas nötig? Der hatte gerade 2 Jahre schwerster für ein Kind Leidenszeit hinter sich, bis diese Knochenerkrankung, wo sich die ganze Hüfte zersetzt hat, einigermaßen abgeheilt war, nach mehreren Operationen. Und jetzt war dieser Fuß wieder gebrochen. Ist das jetzt Nötige? Es begann dann schon eine Strecke von Irrungen und Wirrungen für ihn. Und dann nach einem halben Jahr, das Ergebnis dieser ersten Operationen war ja, dass der Professor in Stuttgart gesagt hat, es tut mir leid, die Hüfte ist gut, aber das Bein wird für immer einige Zentimeter kürzer bleiben. Und dann untersucht er ihn und sagt, ja, ich kann nur sagen, dieser Unfall war sein Glück. Die Beine sind gleich lang wieder. Was Besseres hätte dem Kind nicht passieren können. Unser jetzt Nötiges gib uns. Da kommt man manchmal schon in großes Fragen. Aber dieses Vertrauen wächst dabei. Er gibt's tatsächlich. Er gibt's tatsächlich. Gott ist viel mehr Und Jesus will viel mehr in unserem Leben sein als ein Lückenbüßer. So leben viele, die sich Christen nennen. Sie können ein ganzes Stück das alles selber machen, aber wenn einmal etwas nicht klappt, dann brauchen sie ein zweites Netz und das Gebet. Nein, das Gebet ist kein zweites Netz, das uns auffängt, wenn uns eine Paradeübung misslingt, sondern es ist unser erstes, schon unser erstes. Ich möchte euch gerade zur Gesundheit noch eine Stelle lesen. Aus dem Sirachbuch. Ist nicht anzusehen als Gottes Wort, aber nützlich zu lesen. Da heißt es, der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Und dann kommt's, mein Kind, wenn du krank bist, so missachte dies nicht, sondern bitte den Herrn, dann wird er dich gesund machen. Schon zuerstes. Und dann geht's aber weiter. Danach lass den Arzt zu dir. Denn der Herr hat ihn geschaffen und weise ihn nicht von dir. Denn du brauchst auch ihn. Es kann die Stunde kommen, in der dem Kranken allein durch die Hand der Ärzte geholfen wird. Denn auch sie werden den Herrn bitten, dass er es ihnen gelingen lässt, damit er sich bessert und er gesund wird. Aber was das Erste ist, das ist wichtig. Übrigens ist nicht nur ein Lob des Arztes in diesem Kapitel, am Schluss heißt es dann, wenn einer Sünde getan hat, lässt ihn der Herr in die Hand der Ärzte fallen. Das kann man sich dann raussuchen. Das Gebet ist keine Ersatzhilfe, sondern das Gebet ist unser erstes. Ich sage es noch einmal, das ist etwas völlig anderes. Bei uns würde das fast als, was weiß ich, charismatisch oder was weiß ich, abgetan. In Indien ist das so selbstverständlich, dass nach jeder Versammlung wir zusammenbleiben und das Gebet über den Kranken geschieht. So selbstverständlich. Und der Herr handelt und greift ein. Und zeigt seine Macht. Ich habe es hintereinander beides erlebt. Eine Frau kommt, ich wusste zuerst gar nicht, was will sie denn, weil sie sagen immer, ich lasse mir es übersetzen, wo es weh tut, also im Bauch oder im Herz. Oder. Und die hat sich gar nicht klar ausgedrückt. Die hat so ein Bündel in der Hand gehabt und dann sage ich, ja, was ist? Und dann macht sie das Bündel auf, da lag ein Baby drin. Weiß nicht, also das hatte, die Füße waren nicht dicker als mein Daumen. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Und der Evangelist neben mir, der hat eigentlich den Kopf geschüttelt. Was soll das noch? Das sah man an. Das geht aus. Und wir haben so gemacht und dem Kind die Hände aufgelegt und den Herrn gebeten und gesagt, Herr, du hast Kraft. Das ist ein Mensch nach deinem Willensentschluss. Und wo alles andere aufhört, du kannst dir helfen. Das Kind lebt. Der Herr hat gehandelt. Und dann war der Nächste, der kam, ein junger Mann, ganz eingefallen und ganz fiebrig, als ich ihm die Hand auflegte, hat geglüht. Und ich fragte dann, was hat er denn? Ja, er hat wahrscheinlich TBC. Und schon seit längerer Zeit. Ich habe über ihn gebetet. Und dann habe ich ihn an der Hand genommen und habe gesagt, siehst du, hier ist unser Leiter vom Krankenhaus. Und jetzt gehst du mit dem, wir haben eine Spezialklinik für TB-Kranke gebaut hier. Und dort wirst du gepflegt und dort kannst du wieder gesund werden. Gehört beides zusammen. Beides. Aber es kommt auf das Erste an. Wo setze ich mein erstes Vertrauen? Ich drücke es immer wieder so aus in diesem Bild und mache das auch ganz persönlich. Was tust du, wenn du Zahnschmerzen hast? Ist das Erste die Spalttablette und der Anruf beim Zahnarzt? Oder ist das Erste das Vertrauen zum Herrn? Das ist ein Unterschied. wenn ich da im Dschungel in Indien unterwegs war und plötzlich fangen die Zähne an, da könnte man ja schreien. Und dann sage ich, Herr, es ist weit und breit kein Zahnarzt. Wir könnten es höchstens so, wie ich es auch mal an der Straße gesehen habe, der hat einen Meißel genommen, einen Hammer und den rausgehauen. Aber selbst das war nicht dann. Ich habe gesagt, Herr, ich soll heute 3-mal hier predigen und die Kircheinweihung halten. Ich kann so nicht. Und es war mit einem Schlag weg. Mit einem Schlag weg. Und es blieb weg, diese Tage. Und als ich dann ins Flugzeug stieg und wieder heimflog, Leute, da hat es angefangen. Und ich bin ein ängstlicher Mensch. Und dann habe ich gedacht, es ist besser zu beten und der Herr nimmt es mit, wenn nimmt es weg, als zum Zahnarzt zu gehen. Aber jetzt war nicht mehr das dran, sondern jetzt hat der Herr gewollt, dass ich zum Zahnarzt gehe. Und dann hat er geschafft. Aber er hat auch gesagt, es ist mir unerklärlich, wie Sie mit diesem Eiderzahn durch Indien gekommen sind. Ist mir unerklärlich. Was ist das Erste? Dass wir wieder dieses Grundvertrauen lernen. Bewusst bitten. Wir hatten 2 Überschriften schon gesetzt. Erstens der fürsorgende Vater. Zweitens das unnötige Sorgen. Jetzt die 3. Linie, die teilende Mitsorge. Sehr erstaunlich, es heißt nicht, mein tägliches Brot gib mir heute, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. In diesem Bitten, in diesem Gebet lehrt uns Jesus, dass wir auch zusammenstehen, zusammengehören und den Blick für die Nöte und Bedürfnisse des anderen haben. Wir sind gelöst von dem Mein, sondern wir stehen in dem Unseren. Der Apostel Paulus fasst ja die christliche Gemeinde unter dem Bild des Leibes. Da kann man nicht mehr meins sagen, da zählt nicht ein Glied für sich, sondern der Leib kann nur funktionieren, indem ein Glied für das andere tätig ist. Sonst geht es nicht. Würde der Arm sagen, ich schaffe nicht für die Hand, oder das Auge sagen, ich bin doch nicht dumm, ich schaffe nicht für den Fuß. Es käme alles durcheinander. Das funktioniert und lebt erst in dem Unser. Wir gehören zusammen. Wir Christen stehen eigentlich in einer dreifachen Bewegung zu anderen hin. Da ist einmal die Diakonie. Dass wir das wieder unterscheiden lernen. Diakonie heißt die Fürsorge der Christen untereinander. Ganz wörtlich, Diakonos zu Tische dienen. Das kommt von Apostelgeschichte 6. Das ist der Tischdienst, das gemeinsame Teilen und Versorgen beim Liebesmahl der Christen bei der Agape. Diakonie ist nicht allgemeine Menschenliebe, sondern Diakonie ist die Fürsorge der Christen untereinander. Dass wir das wieder unterscheiden. Paulus kann deshalb schreiben, Gutes zu tun, vergesset nicht. Und jetzt kommt das Erste. Allermeist an des Glaubens Genossen. Es gibt eigentlich keine überzeugende Nächstenliebe, Sozialhilfe, ohne dass die Diakonie wirklich da ist. Seht, wie haben sie einander so lieb. Dass das in der christlichen Gemeinde geübt wird. Diakonie kann nur von Gläubigen untereinander getan werden. Wir haben heute da eine Begriffsverwirrung. Der zweite Bereich ist die Nächstenliebe. Das erzählt Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da geht es um das, wo du Menschen in Not siehst. unabhängig von dem, ob sie zur Gemeinde gehören oder nicht, dass wir da nicht vorbeigehen, sondern da sind wir zum Helfen gerufen. Jesus sagt ja dann, gehe hin und tue desgleichen. Die Nächstenliebe ist etwas ganz Wichtiges, nämlich die, die mit uns zusammen sind, denen wir begegnen. Wer ist denn mein Nächster? Und Jesus sagt, der, dem du begegnest, der in seiner Not. Unsere sogenannten Diakoniestationen, die wir unterhalten müssten, eigentlich richtig Nächstenliebestationen heißen. Denn es ist ja nicht nur Diakonie, Fürsorge der Christen füreinander. Das ist übrigens die große Not der sogenannten Diakonie, dass wir heute unter dieser Überschrift flächendeckende Hilfe anstellen müssen, ohne dass wir fragen, ist denn dieser Mitarbeiter überhaupt fähig, von der Liebe Jesu aus das zu tun? Das ist unsere große Not. Da geht alles durcheinander und wird alles verquer und wird die christliche Gemeinde oder das, was sich christliche Kirche nennt, aufs Tiefste unglaubwürdig, aufs Tiefste. Deswegen wollen wir unterscheiden Diakonie, Christenliebe und dann die Nächstenliebe. Es steht uns gut an, dass wir sagen, wir üben Nächstenliebe. Allerdings, das ist ein wichtiger Satz, wir haben keinen flächendeckenden diakonischen Auftrag. Wir haben einen zeichensetzenden diakonischen Auftrag, aber einen flächendeckenden missionarischen. Jesus sagt nicht, geht hin in alle Welt und heilt alle Not der Menschen und nehmt dich ihr an. Er sagt, prediget ihnen. Und beim barmherzigen Samariter sagt, da geh hin und tu das. Da werden wir weit überfordert, wenn wir einen flächendeckenden diakonischen Auftrag übernehmen wollen. Daran werden wir, das sage ich jetzt nur in Klammern, daran werden wir als Großkirche zugrunde gehen, wenn sich das nicht ändert in nächster Zeit. Wir sind weit überfordert, machen uns weithin unglaubwürdig. Es ist fast ein Segen, dass die Kirchensteuern immer weniger werden, dass wir gezwungen werden, hier nachzudenken, wo liegt unser eigentlicher Auftrag. Der Sozialauftrag ist ein staatlicher Auftrag und kein kirchlicher. Diakonie, Nächstenliebe und dann auch umfassend die Menschenliebe. Da sind wir hineingestellt. Wir erleben, dass heute das Hilfe in Großdimensionen nötig ist. Wo ich bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, da bin ich auch bereit zu dienen. Von dem Unser her, wir sind hineingestellt, jetzt sage ich es einmal, in Gottes Verteilerorganisation. Wir sind als Christen Verteiler. Der Paulus schreibt einmal, schaffet mit euren Händen, dass ihr etwas habet. Bis dahin ist er ein exzellenter Schwabe. Dafür schaffen. Schaffet mit euren Händen, dass ihr etwas habet. Und jetzt geht's weiter. Dass ihr etwas habet zu geben dem Bedürftigen. Wir sind Verteiler. Es ist ein großer Irrtum zu sagen, das ist meines. Wir müssten und müssen als Christen und dürfen das so sagen, das ist mir Anvertrautes. Nicht meines, Anvertrautes. Und es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Der Mensch ist von Natur aus, von seinem Wesen her, ein Sammler. Ein Sammler. So nennen es die Anthropologen Jäger und Sammler. Das waren unsere Vorfahren. Und das sind wir alle heute noch. Mit ausgeprägtem Sammeltrieb. Da kam mal der Thomas und hat mir da ein Kästchen gezeigt. Da hat er so alle Zehnerl und so gesammelt. Und dann sagt der Papa, ich sammle Geld. Ja, das tun viele Leute. Das tun viele Leute. Wir sind Sammler. Jesus macht uns zu Verteilern. Dass ihr etwas habt zu geben. Es ist Anvertrautes. Wisst ihr, ich habe schon mal erzählt, da bin ich sauer geworden. Da kam ein Konfirmandin zu mir, war noch in Holzgerlingen und hat mir erklärt, Herr Pfarrer, ich trete aus dem Konfirmandenunterricht, ich lasse mich nicht konfirmieren. Kommt noch nicht sehr oft vor, sage ich, ja, warum? Was ist passiert? Ja, sagt sie, ein Gott, der so viele Menschen verhungern lässt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Da hat sie am Abend vorher eine Fernsehsendung gesehen über die Hungerkatastrophe in Afrika. Die besteht schon seit Jahrzehnten, wir haben uns daran gewöhnt. In der Sahelzone hat es seit 25 Jahren nicht mehr geregnet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, das ist ein billiger Trick, das jetzt Gott in die Schuhe zu schieben. Ein Gott, der so viele Menschen verhungern lässt. Wir sind das. Nicht Gott gibt zu wenig, sondern die Verteiler blockieren. Die Verteiler blockieren. Das sind unsere harten Herzen weltweit. Wir sind Verteiler, nicht Gott ist am Hunger schuld. Ich habe ein Buch zu Hause, das ist von, ich glaube, 20 Autoren geschrieben, jeder ein Fachgelehrter auf seinem Gebiet. Die Lüge vom Hunger heißt das. Und die weisen danach, dass unsere Erde spielend 60 Milliarden Menschen ernähren könnte. 60 Milliarden ist Zehnfache von jetzt. Wenn mit den Ressourcen, die wir haben, gerecht umgegangen würde und gerecht verteilt würde. 60 Millionen, Milliarden. Ist unglaublich. Gott hat nicht umsonst gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das Gottes Wort stimmt. Die Blockaden, die Verbiegungen liegen wo ganz anders. Die liegen wo ganz anders. Nicht Gott ist am Hunger schuld, das ist bequem. Sondern das Verteilen gelingt nicht. Das gelingt nicht. Da sagt einer, ach, ich gebe ja nichts mehr, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Wir müssten nur anfangen wieder. Wir müssten nur anfangen. Und wir setzen als Christen Zeichen. Das ist der unüberbietbare Wert zu einer Arbeit wie unserer Indienmission. Uns ist es selbstverständlich klar, wir können Indien nicht umfassend helfen. Aber ist das nichts, wenn wir in einem Gebiet von der Größe Baden-Württembergs dafür sorgen und gesorgt haben, dass niemand verhungern muss? Ist das nichts? Dass wir dafür Sorge getragen haben mit den Mitteln, die uns zur Verfügung gestanden sind, dass in diesem ganzen Dschungelgebiet heute kein Kind mehr Analphabet bleiben muss. Wir haben überall Schulen eingerichtet, dass niemand mehr in diesem Gebiet mehr wegen einer Blinddarmentzündung sterben muss. Diesen Zeichen setzen. Und gäb's Gott, dass andere mitziehen. Dass sich das ausdehnt. Aber das blockiert ganz schnell wieder. Ganz schnell. wenn das Kind kommt und bringt seine 50 Pfennig und sagt, Herr Pfarrer, das möchte ich für Indien geben. Das ist nicht zum Lachen, mit 50 Pfennig kann man eine 10-köpfige Familie einen ganzen Tag lang ernähren und satt machen in Indien. Man muss es nur richtig verteilen, dorthin bringen. Dass wir das wieder als Christen lernen, diesen zeichensetzenden sozialen Auftrag zu zeigen, wir sind Verteiler, wir sind Verteiler, wir geben weiter. Es ist diese alte Geschichte und die ist im Kern, trifft es ganz genau, wie der Mann kommt zu seiner Frau, der Bauer, und sagt, Frau, nächste Woche kommt wahrscheinlich der Sammler von der Mission. Wir haben bis jetzt immer einen Goldtaler gegeben. Ich bin heute über die Äcker gegangen. Das Getreide steht schlecht, gäbe dieses Jahr nur einen halben. Dann hat sie gesagt, Mann, ich bin gestern über die Äcker gegangen, habe gesehen, dass Getreide schlecht steht. Und da war der Sammler da, da habe ich ihm 2 Goldtaler gegeben, weil ich Angst hatte, wir können vielleicht nächstes Jahr nichts geben. Das Verteilen. Allerdings nicht unter dem, dann hungere ich. Hallo schreibt bei der Sammlung für Jerusalem, ein jeder gebe so, dass ihr den Mangel des anderen ausfüllt, aber nicht, dass ihr selber den Mangel habt. So weit soll es nicht gehen. Sondern wirklich ein christliches Verteilen, je nachdem einer in Not war. Und ich sage es noch einmal so, ich kann es nicht anders sagen, es ist so. Wir hätten in unserem Land, wir hätten und haben die Mittel, um ungeheuer viel Not in dieser Welt zu lindern. Die Blockade sitzt am Verteilen. Dort sitzt sie. Wir halten zu viel fest, wir sind zu große Sammler. Kürzlich hat einer einmal in einer psychologischen Untersuchung und Studie geschrieben, das hat mich doch sehr nachdenklich gemacht, ein Großteil der Sinnentleerung und des Niedergangs unserer Gesellschaft komme daher, dass die Kinder zu viel erben. Auf den Gedanken wäre ich auch nie gekommen. Dass es ihnen viel zu leicht gemacht wird, heißt das auch. Sie brauchen gar nichts mehr einzusetzen weithin. Die teilende Mitsorge, dass wir als Christen das leben, wenn wir bitten, unser tägliches Brot gib uns heute und wir haben mehr, als wir brauchen, dann ist das nicht zum Sammeln bestimmt, sondern zum Verteilen. Das ist die direkte Frage an jeden von uns, wo bist du Verteiler? Und dann geht es so wie bei diesem jungen Paar, die kommen zum Traugespräch, mit dem löblichen Satz sagen sie, und wir haben uns vorgenommen, wir geben jeden Monat den 10. Habe ihnen nur Mut gemacht. Jawohl. Das ist das Mindeste, was wir Christen tun können. Und dann traf ich sie nach einiger Zeit und dann hat er mir erzählt und gesagt, oh, es war fürchterlich schwierig. Jeden Monat. Es war immer so, dass wir gedacht haben, aber diesen Monat brauchen wir es unbedingt. Wir können es den Monat nicht geben. Und dann hat er gesagt, jetzt habe ich das anders gemacht. Jetzt habe ich einen Dauerauftrag gemacht. Jetzt geht es von vornherein weg. Das Verteilen. Wir machen, auch viele Christen machen das so, da haben sie die Monatsabrechnung, sagen, ah, so viel habe ich, das geht für das, das geht für das, das brauchen wir zum Leben, das legen wir zurück, das ist für den Urlaub, das ist für das und das. Und jetzt, oh, bin ich froh, da bleibt mir auch noch etwas, kann ich noch eine Spende geben. Andersherum ist. Ich habe und nun sage ich, das gebe ich fürs Reich Gottes. Und das bleibt. Und mit dem kann ich das und das und das noch machen. Wirklich das Verteilen. Wirklich das Verteilen. Unser Beten öffnet uns zum Geben. Sonst bleibt es ein oberflächliches Gebet. Ein Gebet ohne Konsequenz, ein Gebet ohne Folgen. Und das tötet dann das Beten ab. Wisst ihr, diese Erfahrung, das war nicht jetzt ein hohes geistliches Gespräch, als Jesus sich umdreht und seine Jünger hinter ihm. Und dann fragt er sie, habt ihr je Mangel gehabt? Dann kommt die Antwort, nein, Herr, niemals. Und da ging es jetzt nicht um geistliche Speise, sondern da ging es um das, seid ihr jemals bei mir mit hungrigem Magen rumgelaufen? Und Jesus hat nichts gesammelt, überhaupt nichts. Und zu seinen Jüngern hat er auch gesagt, sammelt nichts, habt ihr je Mangel gehabt? Nein, wer wirklich anfängt, und jetzt meine ich tägliches Brot wieder ganz umfassend, wer wirklich wieder anfängt, in allem seinem Herrn zu vertrauen, das meine ich die täglichen Dinge unserer Tage, unser tägliches Brot, der wird diese überwältigende Erfahrung machen. Herr, wir haben nie Mangel mit dir. Amen.